falls es sowas überhaupt gibt, wie UFOs und Aliens, die ab und zu mal auf der Erde vorbeischauen, wo sollen die überhaupt herkommen? Gibt es irgendwo in unserer bekannten kosmischen Nähe die Möglichkeit, dass außerirdisches Leben existieren könnte? Herzlich willkommen bei Glauben, Denken. Heute zum zweiten Teil von Sind wir allein im Universum? Im ersten Teil hatten wir uns mit UFOs befasst und unbekannten atmosphärischen Phänomenen und wie man die erklären kann. Heute geht es um die Frage, falls es sowas überhaupt gibt wie UFOs und Aliens, die ab und zu mal auf der Erde vorbeischauen, wo sollen die überhaupt herkommen? Gibt es irgendwo in unserer bekannten kosmischen Nähe die Möglichkeit, dass außerirdisches Leben existieren könnte? Damit beschäftigt sich die sogenannte SETI-Forschung, die Suche nach außerirdischem Leben. Search for Extraterrestrial Intelligence. Ein Zungenbrecher nicht nur für Franken wie mich. Unsere Galaxie hat einen Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren. Im Zentrum dieser Galaxie befindet sich ein großes schwarzes Loch, das die Sterne um sich herum anzieht und die deswegen auch stark zu leuchten und zu strahlen beginnen. Und es ist ganz gut, dass wir mit unserer Erde einige 10.000 Lichtjahre von diesem schwarzen Loch entfernt sind. Und dass wir auch nicht irgendwo in einem der Hauptarme uns befinden, sondern in einem dünn bevölkerten Nebenarm. Dadurch haben wir nicht so viel harte Strahlung, die uns das Leben schwer machen würde. Gleichzeitig bedeutet dieser riesige Durchmesser von 100.000 Lichtjahren, dass allein schon das Licht 100.000 Jahre braucht, um von einem Ende der Galaxie zum anderen Ende unserer Milchstraße zu reisen. Und wir wollen jetzt einfach mal einen Blick hineinwerfen. Wie können wir es abschätzen, die Wahrscheinlichkeit abschätzen, dass es irgendwo in dieser riesigen galaktischen Scheibe vielleicht noch so einen Planeten wie die Erde gibt, auf dem Leben existieren könnte? Vielleicht auch wir dort mal hinreisen könnten. Die erste Abschätzung für die Anzahl von Zivilisationen in unserer Milchstraße hat ein gewisser Frank Drake, ein Astrophysiker in den 60er Jahren, entwickelt, die sogenannte Drake-Gleichung. Und diese Drake-Gleichung, mit der wollen wir uns jetzt erstmal beschäftigen. Die Drake-Gleichung ist ein einfaches Produkt. Also sprich, einfach mehrere Faktoren, die miteinander multipliziert werden. Und diese Faktoren sind Raten, also sprich Sternentstehungsraten und verschiedene andere Faktoren. Zahl n, die dabei rauskommt, ist die Anzahl der zu erwartenden existierenden Zivilisationen, und zwar intelligenten Zivilisationen, die also vergleichbar sind in irgendeiner Weise mit unserer irdischen menschlichen Zivilisation. Und in dem Produkt steht nun drin zum einen die mittlere Sternentstehungsrate, also wie viele Sterne entstehen im Mittel pro Jahr in unserer Milchstraße. Er beschränkt sich dabei komplett auf unsere Milchstraße. Dann haben wir den Anteil der Sterne mit einem Planetensystem. Wie viele Sterne haben eigentlich Planeten? Ein dritter Faktor, die Anzahl der Planeten mit einer Ökosphäre. Das heißt, erlaubt die Oberfläche des Planeten überhaupt die Existenz von Lebewesen? Dann viertens, wie viele Planeten, also der Anteil der Planeten, auf denen dann auch wirklich Leben existiert, haben wir da Anhaltspunkte dafür? Von denen wiederum der Anteil der Planeten, auf denen intelligentes Leben existiert, also nicht nur irgendwelche einzelligen Lebewesen, die so ein bisschen Metabolismus betreiben und einige Gase in andere Gase überführen, was wir Menschen auch tun, aber wir tun eben noch mehr, intelligentes Leben. Und dann ein ganz wichtiger weiterer Faktor, der Anteil von intelligentem Leben, das Interesse haben könnte an Kommunikation mit uns. Denn selbst wenn es Leben gibt, das intelligent ist, muss das ja noch lange nicht heißen, dass die auch tatsächlich Signale in unsere Richtung gesendet haben oder Interesse daran haben, mit uns zu kommunizieren. Manch ein Astrophysiker hat sogar schon gesagt, der beste Beweis, dass es intelligentes Leben da draußen gibt, ist, dass sie es noch nicht versucht haben, mit uns zu kommunizieren. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Bis jetzt haben wir also in diesem Produkt nur eine Einheit, nämlich 1 pro Jahre von der Sternentstehungsrate pro Jahr. Alles andere sind die Anteile daran. Nun brauchen wir, um wieder eine Zahl zu erreichen, noch einen Lebensdauerfaktor, eine Zeit in Jahren. Und das ist die Lebensdauer einer Zivilisation. Die durchschnittliche Dauer, wie lange eine Zivilisation im Universum existiert. Also, schauen wir uns einfach mal diese Faktoren der Reihe nach an. Erstmal die mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr. Hier ist es so, dass Sterne nicht regelmäßig und kontinuierlich entstehen, sondern meistens in Outbursts. Man hat bestimmte Regionen, die besonders aktiv sind und da entstehen Sterne. Trotzdem kann man aufgrund der astrophysikalischen Untersuchungen ungefähr feststellen, dass pro Jahr im Durchschnitt so etwa 0,1 bis etwa 20 größenordnungsmäßig Sterne entstehen. Also den Faktor kann man ganz gut abschätzen. Allerdings muss man gleich dazu anmerken, dass über 70% dieser entstehenden Sterne meistens rote Zwerge sind. Und rote Zwerge haben für die Existenz von Leben den großen, großen Nachteil, dass die habitable Zone, also die Zone, in der Wasser flüssig sein kann, was man als ein wichtiges Kriterium für die Bewohnbarkeit eines Planeten ansieht, zu nah am Stern sich befindet. Das heißt, hier kann es dann zu Gravitationseffekten kommen, dass der Planet keine Eigenrotation hat, dementsprechend dann auch die Strahlung zu ungleich verteilt ist und so weiter. Also 70% dieser Sterne sind wahrscheinlich gar nicht geeignet für einen Planeten Erde, wie wir ihn haben. Und 50% der Planeten, teils mit roten Zwergen, teils ohne, 50% sind Doppelsternsysteme, die für Planeten nur sehr instabile und oft auch nur sehr kurzfristige Bahnen zulassen, weil diese Planeten dann typischerweise irgendwann in einen der beiden Doppelsterne, in einen der beiden Sterne dieses Systems hineinstürzen. Und damit bleibt auch keine Zeit mehr für Leben dort zu existieren. Also, ein Großteil der Sterne ist zu klein und zu leuchtschwach. Und langlebige Sterne vom Modell Sonne, die nötig wären, um aus evolutionären Gesichtspunkten überhaupt zur Existenz von Leben führen zu können, die sind sehr, sehr selten tatsächlich. Also so ein Modell Sonne mit mehr als 1 Milliarde Jahre Lebensdauer, das ist nicht gerade der Regelfall. Auch nicht in unserer Galaxie. Okay, aber wir haben mal eine Zahl, mit der wir einfach mal weiterrechnen können. Der zweite Faktor, man nennt ihn FP, das ist der Anteil, also eine dimensionslose Zahl, der Anteil der Sterne, die ein Planetensystem haben. Und hier ging man in den 80er Jahren noch davon aus, dass wir vielleicht die Ausnahme sind mit unserem Sonnensystem, dass es hier Planeten gibt. Aber tatsächlich hat man seit Ende der 80er Jahre immer mehr Indizien gesammelt, dass es auch rund um andere Sterne Planeten gibt. Das war eine Sensation letztendlich. Und im Jahr 2019 gab es dafür auch den Nobelpreis für Didier Queloz, der als erster einen Exoplaneten nachweisen konnte, experimentell verifizieren konnte, und zwar im Jahr 1995. Seitdem haben wir über 5000 Exoplaneten entdeckt, durch verschiedene Methoden, und zwar in über 3800 Sonnensystemen oder Sternensystemen. Und etwa 350 davon gelten als erdähnliche Planeten. Das heißt, etwa ähnliche Größe und vor allem in der habitablen Zone befindlich. Das heißt, Wasser könnte in flüssiger Form auf diesen Planeten existieren. Dazu kommen wir gleich nochmal etwas ausführlicher. Ob diese Planeten nun tatsächlich eine Gesteinsoberfläche haben, ist noch eine andere Frage. Typischerweise spielt dazu auch die Größe des Planeten eine Rolle, denn sehr große Planeten wie zum Beispiel Jupiter und Saturn, die haben keine feste Oberfläche. Die Gravitationskraft würde das alles ineinander brechen lassen. Das sind dann die sogenannten Gasriesen. Das heißt, damit die Oberfläche fest sein kann, gibt es ein Maximum, etwa 10-mal die Erdmasse ist maximal erlaubt, damit man überhaupt eine feste Oberfläche hat, auf der dann auch Ozeane sich bilden können und Leben herumkriechen kann. Diese Exoplaneten wurden früher meistens mit der sogenannten Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt, die aber fehleranfällig war. Und so hat man auch immer wieder Planeten ausfindig gemacht, die sich später als Messfehler herausgefunden haben. Da ist man heute schon einen Schritt weiter. Heutzutage arbeitet man weitgehend mit der sogenannten Transitmethode, das heißt sozusagen mit dem Schattenwurf von Planeten, und die ist deutlich sicherer. Und man kann sich relativ sicher sein, dass es mehrere tausend solcher Exoplaneten auch tatsächlich gibt. Also von daher, daran kann man keine Zweifel mehr üben, nur weil man manchmal noch das Argument hört, naja, das können ja auch alles Messfehler sein. Tja, kann man es endlich nie ausschließen, aber ich glaube, man kann ziemlich sicher sein, dass es rund um andere Sterne auch solche Planeten gibt. Nun ist die Frage, wenn es nun fast in allen Sternensystemen offenbar auch Planeten gibt, wie viele dieser Planeten sind denn dann überhaupt in dieser habitablen Zone und weisen eine sogenannte Ökosphäre auf? Entscheidend dafür das flüssige Wasser. Naja, die habitable Zone ist abhängig vom Energiefluss des Sternes, also wie stark strahlt er, wie viel Wärme strahlt er ab und welche Temperaturen ergeben sich dann auf der Oberfläche dieser Planeten. Im Sonnensystem ist das nur die Erde und eventuell war früher auch der Mars mal in dieser Zone, deswegen gibt es Spekulationen, ob es auf dem Mars vielleicht mal Leben gegeben haben könnte, aber das ist ein relativ überschaubarer Bereich in einem Abstand, in dem sich interessanterweise eben gerade die Erde bewegt, obwohl auch der Abstand der Erde zur Sonne nicht konstant ist, sondern sich im Laufe der Jahreszeiten leicht verändert beim Umlauf um die Sonne, weil die Erde eben auf einer Ellipse um die Sonne läuft und nicht auf einem Kreis. Und es gibt immer wieder auch Planeten, die haben so exzentrische Bahnen um ihr Zentralgestirn, dass sie zwar manchmal die habitable Zone berühren, aber dann wieder diese habitable Zone verlassen und das ist dann wiederum sehr schlecht für die Existenz von Leben. Wie schaut es denn nun auf dem Mars zum Beispiel aus? Schauen wir doch einfach mal zum nächsten Nachbarn. Nun, der Mars hat zumindest schon mal eine feste Oberfläche, wenn auch eine ziemlich trockene Oberfläche. Der höchste Berg auf dem Mars, der Olympus Mons, hat 26 Kilometer, dagegen schaut der Mount Everest wie ein kleiner Zwerg aus. Und es gibt Indizien, deswegen sendet man auch gerade so viele Mars-Rover dorthin aus verschiedenen Ländern, dass es dort vielleicht mal flüssiges Wasser gegeben haben könnte. Ist noch nicht direkt nachgewiesen, aber es könnte gewesen sein. Es könnten aber auch andere Flüssigkeiten gewesen sein. Man entdeckt jedenfalls Kanäle auf der Mars-Oberfläche, wobei diese Kanäle könnten auch von Sandstürmen oder Sandlawinen stammen. Ein Grundproblem des Mars ist allerdings, dass er deutlich kleiner als die Erde ist, weniger Masse besitzt und deswegen nur etwa 40% der Gravitationskraft der Erde aufweisen kann. Da denkt man erstmal, na super, dann wiege ich nicht mehr 80 Kilo, sondern eben bloß noch 35 oder so ähnlich. Nein, das ist leider nicht der große Vorteil des Planeten, sondern das Problem ist, der hat so eine geringe Gravitationskraft, dass selbst die Luft nicht mehr gehalten wird. Der Mars hat also gar keine Atmosphäre. Wir haben hier einen Luftdruck von 1 Bar auf der Erde. Auf dem Mars haben wir 0,006 Bar, also 6000stel des Luftdrucks von der Erde. Das heißt, Sauerstoff zum Atmen ist dort tatsächlich Fehlanzeige. Und wir haben vor allem Kohlenstoffdioxid, also ein relativ schweres Gas, das zumindest deutlich schwerer und dichter ist als der Sauerstoff. Außerdem haben wir keine Kontinentaldrift auf dem Mars, das heißt, es gibt auch keinen Kohlenstoffkreislauf. Das sind alles wichtige Voraussetzungen, um Leben zu ermöglichen. Und er ist natürlich auch relativ kalt mit einer Durchschnittstemperatur von etwa minus 55 Grad Celsius. Also zum Strandurlaub würde man da nicht so gerne hinreisen. Wenn wir dort also mal leben wollen, dann müssten wir einiges mitbringen. Wir müssten Wasser mitbringen oder Wege finden, wie man Wasser auf dem Mars gewinnen kann. Und wir müssten auch unsere eigene Luft zum Atmen mitbringen und dann am besten ein System aufbauen, das in sich geschlossen ist und diese Luft auch wiederverwertbar macht, mit möglichst wenig Verlusten. Deswegen gibt es auch gerade solche Experimente, zum Beispiel auf Hawaii, wo man versucht, sein in sich geschlossenes System aufzubauen, die bis jetzt aber meistens schiefgegangen sind. Durch bakterielle Infektionen und so weiter ist das Ökosystem teilweise umgekippt und die Experimente mussten oft abgebrochen werden. Okay, also der Mars, kein besonders guter Kandidat. Vielleicht hat es dort mal einzelliges Leben gegeben. Aber selbst wenn wir dort Spuren von einzelligem Leben finden sollten, ist die erste Frage, die sich stellt, könnte es sein, dass das nicht Spuren von irdischem Leben auf dem Mars sein könnten? Denn wir haben inzwischen so viele Sonden dorthin geschickt und auch die Erde dünstet ständig aus der Atmosphäre Materialien und Substanzen aus. Da kann auch mal ein Bakterium dabei sein, das dann eben auf dem Mars angekommen ist. Von daher, das wäre das Erste, was zu prüfen wäre, handelt es sich hier nicht vielleicht um eine irdische Kontamination, wie man das dann beschreibt, wobei ich es immer schwierig finde, wenn man Lebewesen dann als Verschmutzung eines anderen Planeten ansieht. Tja, und man hat verschiedenste Planeten, eben Exoplaneten, entdeckt. Also zum Beispiel im Sternsystem Kepler. Da ist nur das Problem, also das war einer der großen Hoffnungen im Jahr 2009 und dann nochmal 2011. Der war die richtige Größe, auch in der habitablen Zone, aber die Zusammensetzung war unklar. Also Gestein, Ozean, Gas, wie schaut die Oberfläche aus? Man wusste es nicht, aber das Grundproblem dabei ist, dass das Zentralgestirn auch gar nicht so die richtige Strahlungsleistung eigentlich hergibt, um dort Leben zu ermöglichen. Ganz ähnlich auch das System TRAPPIST. Da hat man 7 sogenannte erdähnliche Planeten entdeckt. Allerdings die Umlaufzeit deutlich anders als bei uns. Da dauert ein Jahr nämlich nur wenige Tage. Und man hat die sogenannte Gezeitensperre, weil diese Planeten so nah am Zentralgestirn dran sind, dass ein sogenannter Gravitationslock stattfindet. Das heißt, der Planet schaut immer mit der gleichen Seite zum Stern und dreht sich nicht um die eigene Achse. Das heißt, auf der einen Seite wird es sehr heiß, auf der anderen sehr kalt. Das schließt die Existenz von Leben nicht aus, macht es aber auch nicht wirklich einfacher, dass dort Leben existieren kann. Und das Zentralgestirn hat nur 8% der Sonnenmasse. Das heißt, auch hier sind die Strahlungsverhältnisse ganz anders als auf der Erde. Und so stellt sich die grundlegende Frage, wenn wir Exoplaneten anschauen, auch wenn es viele gibt, was heißt denn nun eigentlich erdähnlich? Meistens haben wir gar nicht alle Informationen, denn das Einzige, was wir an Informationen bekommen von diesen anderen Planeten, ist das Licht. Und das Licht können wir analysieren. Das heißt, wir können analysieren, welche Elemente befinden sich auf diesem Planeten und wir können daraus schließen, wie nah dieser Planet letztendlich an seinem Zentralgestirn befindlich ist. Aber die Oberflächenstruktur, die Masse, die Atmosphäre, all diese Dinge können wir manchmal mit indirekten Methoden bestimmen, aber häufig bleibt die Frage offen. Und ob diese Planeten zum Beispiel auch ein Magnetfeld haben, denn ohne Magnetfeld auf der Erde gäbe es auch kein Leben auf der Erde. Denn dann würde der Sonnenwind, also ein Strom von geladenen Teilchen, die bei der Kernfusion in der Sonne entstehen, auf die Erde gefeuert werden. Und durch das Erdmagnetfeld werden diese Teilchen abgelenkt und zu wunderschönen Nordlichtern, obwohl sie eigentlich ein tödlicher Teilchenstrom für uns alle wären. Das Tödliche wird umgewandelt in etwas Wunderschönes und wir sind davor geschützt, weil die Erde ein Erdmagnetfeld hat. Wie häufig sowas ist, das wissen wir nicht. Der Mars hat zumindest aktuell kein Magnetfeld. Vielleicht hat er mal eins gehabt, aber das bleibt offen. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen hochrechnen würden. Also im Sonnensystem gibt es etwa 100 Milliarden Sterne. Circa 50% davon sind Einzelsterne. Circa 10% haben eine ausreichende Langzeitstabilität. Etwa 5% könnten sonnenähnlich sein und vielleicht 3% der Planeten sind in der Ökosphäre. Dann kommen wir immerhin immer noch bei einigen Millionen Planeten raus. Aber wie gesagt, die Erdähnlichkeit braucht eine ganze Reihe von Faktoren. Ich zähle mal einiges auf. Zum einen, wir brauchen die Zusammensetzung aus unterschiedlichen schweren Elementen. Also da müssen Gesteine, Gase und so weiter dabei sein, dass zum Beispiel anorganische und organische Chemie stattfinden können, um die Nährstoffe und die Bedingungen für Leben zu schaffen. Die Atmosphäre muss da sein für den Sauerstoffwechsel. Magnetfeld muss da sein. Die Oberfläche sollte ausreichend sein, um feste Gegenden anzubieten, für intelligentes Leben zumindest, und Ozeane, damit hier überhaupt Flüssigkeit vorhanden ist, in denen eine Ursuppe zum Beispiel stattfinden könnte. Die Achsneigung muss vorhanden sein, die Bahnstabilität der Erde, die übrigens auch nur deswegen so stabil ist, weil es den Mond gibt, und zwar nur einen Mond und nicht gleich mehrere. Auch das ist ein wichtiger Faktor für die Entstehung von Leben. Weitere Planeten, die eventuell größer sind und sich weiter entfernt vom Zentralgestirn befinden und die ganzen Meteore und Asteroiden aufsammeln zum großen Teil und verhindern, dass der Planet die ganze Zeit bombardiert wird, wie es in der Anfangsphase der Erde passiert ist und später dann nicht mehr. Wir dürfen da durchaus Saturn und Jupiter dankbar sein für ihre Existenz oder dem, der sie gemacht hat. Und dann brauchen wir natürlich auch eine Eigenrotation, damit die Energieverteilung auf unserem lebensspendenden Planeten gewährleistet ist. Also einen Tag-Nacht-Rhythmus und am besten sogar einen jahreszeitlichen Rhythmus, der einfach dafür sorgt, dass die Regionen nicht extrem heiß und extrem kalt sind. Tektonik für den Stoffaustausch, also ein Kohlenstoffkreislauf zum Beispiel mit Vulkanismus und so weiter, ist dabei durchaus sehr hilfreich. Und es sollte möglichst nicht zu viele Extremwetterlagen geben, die, wie wir selber schon merken, nicht unbedingt hilfreich sind für die Existenz von Leben. Wenn man nun alle diese Faktoren zusammenrechnen würde, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% bei so einem erdähnlichen, vermeintlich erdähnlichen Planeten, dann muss man diese Millionen von Planeten, also sagen wir meinetwegen mal 8 Millionen Planeten, multiplizieren mit einem Faktor 10 hoch minus 10, 10 hoch minus 11 und wir kommen auf einmal bei einer Wahrscheinlichkeit an von weniger als einem 1000stel, was deutlich kleiner als 1 ist natürlich. Trotz der vielen Millionen Planeten, die wir da schon eingerechnet haben, in unserer eigenen Galaxie. Das heißt, wir müssen einfach noch mehr Forschung betreiben, um herauszufinden, gibt es überhaupt so viele erdähnliche Planeten, wie wir denken? Denn je weniger es gibt, desto kleiner ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit. Es gibt noch so einen kleinen Ausweg, dass es vielleicht nicht die Planeten selbst sein müssen, die Leben erlauben, sondern vielleicht auch die Monde. Also bekannt ist vielleicht der Europa, der Jupitermond, der vermutlich eine große Menge flüssiges Wasser unterhalb seiner Eiskruste hat. Das Grundproblem bei sowas ist immer, dass der Energiefluss hier ein ganz anderer ist. Die Sonneneinstrahlung ist viel zu gering, als dass auf diesem Mond tatsächlich Photosynthese betrieben werden könnte, zumal das flüssige Wasser auch unterhalb der Eisschicht ist. Und die Energie kommt nur von den Gezeitenkräften des enorm massereichen zentralen Planeten des Jupiters. Und der walkt diesen Mond sozusagen durch, sodass innen drin das Eis zum Schmelzen gelangt. Und so kann es flüssiges Wasser auch unterhalb der Oberfläche geben. Ob das ideale Bedingungen für Leben sind, kann man natürlich auch bezweifeln. Aber wir schicken gerade jede Menge Sonden dorthin, sowohl zum Jupiter und seinen Monden als auch zum Saturn, um das herauszufinden. Kürzlich erst wieder zum Mimas. Auch der soll wahrscheinlich nach allen Fotos, die ausgewertet worden sind, flüssiges Wasser im Inneren beinhalten. Aber es gibt generell Probleme. Die chemische Zusammensetzung aller dieser Monde ist deutlich unterschiedlich von der Zusammensetzung der Erde. Und die Durchschnittstemperatur, zumindest an der Oberfläche, ist natürlich mit minus 160 bis minus 220 Grad sehr, sehr klein. Also ich würde da jetzt tatsächlich nicht erwarten, dass dort Leben einfach so entsteht, selbst wenn im Inneren flüssiges Wasser auffindbar sein sollte. Und ganz ähnlich auch bei Titan, dem Saturnmond oder Enceladus und so weiter. Der entscheidende Faktor scheint mir aber zu sein, die Frage, wie groß ist der Anteil der erdähnlichen Planeten, die tatsächlich Leben beherbergen können oder die tatsächlich Leben beherbergen. Denn bis jetzt haben wir uns ja nur mit astrophysikalischer Statistik beschäftigt und haben schon festgestellt, je mehr Faktoren notwendig sind für die Existenz von Leben, desto kleiner wird die Wahrscheinlichkeit in unserer Milchstraße, dass es da überhaupt außerirdisches Leben geben könnte. Der Punkt ist aber, wie viele dieser Planeten haben wirklich Leben? Wie entsteht Leben eigentlich überhaupt? Und das ist tatsächlich der entscheidende Faktor. Denn man kann ganz pragmatisch rangehen und sagen, okay, unser Sonnensystem hat 8 oder wenn man Pluto noch dazu rechnet, 9 Planeten. Und auf einem davon gibt es Leben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit pro Planetensystem ist 1/10. Und wer Gelder einwerben will, der wird natürlich mit solchen Statistiken erstmal arbeiten, denn die sind sehr optimistisch, dass auf 1/10 aller Planeten prinzipiell Leben existiert. Die Statistik ist nur relativ schlecht, weil wir nur ein einziges Sonnensystem für diese Statistik zur Auswahl genommen haben. Und wie gesagt, wir haben schon eine ganze Reihe anderer Sonnensysteme erforscht, wo es sehr wahrscheinlich kein Leben geben wird. Und selbst wenn es dann Leben geben sollte, ist immer noch die Frage, ist das dann nur bakterielles Leben, also relativ einfaches Leben, einzelliges Leben, das kein Nervensystem ausbilden kann und dementsprechend wohl auch kein Bewusstsein und keine rationalen Kapazitäten ausbilden kann, also kein intelligentes Leben. Auch hier ist natürlich pure Spekulation. Keiner hat wirklich eine Idee, wie lange es braucht, von einem Einzeller bei einem Menschen anzukommen oder bei einem denkfähigen, bewusstseinsfähigen Wesen. Extrem spekulativ und abhängig auch von biologischen Theorien, die, wie wir in der nächsten Folge sehen werden, durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Tja, der Anteil intelligenter Lebewesen, die dann mit uns kommunizieren können, da haben wir schon drüber gesprochen, das kann man natürlich gar nicht statistisch auswerten, denn wir wissen nicht, was diese anderen Wesen wollen. Die Lebensdauer einer Zivilisation ist nun wieder eine andere spannende Frage und da gehen die Schätzungen auch weit auseinander, denn manche sagen, eigentlich werden die meisten Zivilisationen vermutlich nur etwa 10.000 Jahre existieren. Wenn wir das mal auf die menschliche Zivilisation übertragen, dann haben wir vermutlich fast die Hälfte unserer Lebensdauer schon erreicht. Denn typischerweise muss man damit rechnen, dass irgendwann Katastrophen auf so einem Planeten eintreten. Entweder kosmische Katastrophen, Kometen, die einschlagen, oder der Lebenszyklus des Sterns tritt in die nächste Phase ein und die Temperatur und das Klima verändert sich enorm, wenn nicht sogar die Zivilisation selber noch dazu beiträgt. Dann können biologische Katastrophen auftreten, zum Beispiel Viren, die sich über alle Lebewesen verbreiten und die letztendlich zugrunde richten. Oder auch zivilisatorische Katastrophen, dass die intelligenten Wesen eine Erfindung machen, die dazu führt, dass sie selbst ausgerottet werden. Also zum Beispiel sowas wie eine Atombombe, die dann auch wirklich gezündet wird. Wenn man alle diese Faktoren einbezieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zivilisation sich irgendwann selbst auslöscht oder ausgelöscht wird, gar nicht so gering. Und dass sie 100.000 Jahre existiert, ist nicht zu erwarten, aus rein statistischen Überlegungen heraus. Aber natürlich ist das alles Spekulation und es kann auch anders laufen. Denn Statistik ist immer das eine, aber die persönliche Lebenssituation ist das andere. Ja, also auch bei Krankheitsprognosen merkt man das. Die Statistik zum Überleben mag nur 10% sein, aber wenn ich gerade einer von den 10% bin, dann ist der Rest der Statistik für mich eben gar nicht relevant. Eine ganz wichtige Frage, die wir aber noch klären müssen, ist die Frage, angenommen, es gäbe tatsächlich intelligentes Leben irgendwo da draußen in der Milchstraße. Könnte dieses Leben eigentlich zu uns reisen? Denn das ist ja das große Problem, diese riesigen Entfernungen. Wie lange dauert es eigentlich, dass diese Aliens zu uns reisen könnten? Mit Hypertechnologie ausgestatteten UFOs. Wie es Erich von Däniken zum Beispiel behauptet. Lassen wir uns einfach mal auf ein Gedankenexperiment ein. Also, der nächste Stern mit Planeten, hat er auch, ist Proxima Centauri. Der ist ungefähr 4,2 Lichtjahre entfernt. Das sind 40 Millionen Millionen Kilometer. Also 40 mal Millionen Kilometer. Ganz schön weit. Licht braucht, wie gesagt, mehr als vier Jahre, um von diesem Stern zu uns zu reisen. Und Licht reist ja bekanntlich mit Lichtgeschwindigkeit, also 300.000 Kilometern, nicht pro Jahr oder pro Stunde, sondern pro Sekunde. Also etliche Male um die Erde in einer Sekunde. Wenn man nun ein Raumschiff mit einer noch nicht mal wirklich realistischen Geschwindigkeit von 1 Million Kilometer pro Stunde reisen lassen würde, was deutlich langsamer ist als Lichtgeschwindigkeit und wo man auch schon relativistisch rechnen müsste, dann würde es immer noch 40 Millionen Stunden dauern, bis das Raumschiff dieses andere System erreicht hat. Wenn man das umrechnet, 40 Millionen Stunden in Jahre, also ein Jahr hat so ungefähr 8.700 Stunden, dann kommen wir bei etwa 4.500 Jahren an. 4.500 Jahre, rechnen wir mal zurück, das sind ungefähr 2.500 vor Christus. Seitdem müsste das Raumschiff unterwegs sein, damit es jetzt heute dort ankommt. Ich glaube, es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass auf diesem langen Reiseweg alles Mögliche passieren kann auf dem Raumschiff. Denn dieses Raumschiff muss ja dann selbst ein eigenes Ökosystem beinhalten. Das heißt, die Ernährung und die Beatmung der ganzen lebendigen Besatzung muss gewährleistet sein, bis es überhaupt erstmal dann an dem anderen Planetensystem ankommt. Und das ist, wie gesagt, schon mit einer Technologie, wie wir sie uns im Moment noch nicht vorstellen können hier auf der Erde. Nur mal zum Vergleich, typische Sonden, die wir in den Weltraum geschickt haben, die haben 37.000 Kilometer pro Stunde und wir haben gerade mit 1 Million Kilometer pro Stunde gerechnet. Also da ist noch Luft nach oben. Voyager hat ab dem Jupiter etwa 70.000 Kilometer pro Stunde. Also sagen wir mal, 100.000 sind vielleicht erreichbar. Ein Faktor 10 wäre noch nötig, um überhaupt in 4.500 Jahren dahin zu kommen. Meine These wäre, dass vermutlich kaum ein Alien sich das wirklich antun würde, geschweige denn diese Reise dann auch wirklich überleben würde. Denn die lange Reisedauer ist das eine. Das andere Problem ist, dass natürlich unterwegs jede Menge Gefahren warten, wie kosmische Strahlung und so weiter, die alle letztendlich in irgendeiner Weise durch Vorkehrungen abgewendet werden müssten. Also, auf der Basis planetarischer Statistik, um nochmal zur Drake-Gleichung zurückzukommen, auf dieser Basis hätten wir, wenn wir optimistisch rechnen und sagen würden, wir haben 10.000 Jahre Lebensdauer einer Zivilisation und wir rechnen bei allen Faktoren mit dem optimalen Wert, dann kommen wir auf bis zu 10.000 Zivilisationen. Allerdings teilt diesen Optimismus momentan kaum noch jemand. Die meisten sind eher zu Pessimisten geworden, dass die Zahl deutlich kleiner als 1 ist, teilweise sogar weniger als ein Tausendstel, ein Zehntausendstel. Und das würde eben bedeuten, dass wir im Moment in den aktuellen 10.000 bis 100.000 Jahren tatsächlich die einzige Zivilisation in unserem Sonnensystem sind. Immer vorausgesetzt, dass es einen ganz natürlichen biologischen Weg gibt von anorganischer, unbelebter Materie hin zu organischer und zu belebter Materie. Nun kann man natürlich sagen, okay, es gibt vermutlich 100 Milliarden weitere Galaxien, dann gibt es vielleicht dort wenigstens noch andere intelligente Lebewesen. Das Problem ist nur, das werden wir vermutlich nie herausfinden, denn schon allein die nächste Galaxie, die Andromeda-Galaxie, ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Das heißt, allein Licht braucht schon 2,5 Millionen Jahre. Das heißt, Kommunikation mit diesen anderen Lebensformen wäre gar nicht möglich. Denn selbst Licht, die schnellste mögliche Geschwindigkeit von Informationen, braucht 2,5 Millionen Jahre. Das übersteigt die Existenzdauer jeder Zivilisation, soweit uns heute bewusst ist. Resümee kann man aber nochmal sagen, ja, es gibt Exoplaneten, keine Frage, aber Wie erdähnlich die wirklich sind, hängt an mehr als nur an der Position in der habitablen Zone. Und selbst wenn es irgendwo intelligentes Leben geben sollte, gibt es ziemlich große Hindernisse, dass wir mit denen überhaupt in Kontakt treten können, geschweige denn, dass die tatsächlich zu uns reisen könnten. Deswegen halte ich als Physiker die Existenz von Aliens und ihre Kommunikationsfähigkeit mit uns für relativ gering. Und das führt uns zur nächsten Frage, nämlich zu der Frage, wenn schon beim Blick in unsere Milchstraße es sehr unwahrscheinlich erscheint, dass es Leben gibt, wie wahrscheinlich ist es denn dann eigentlich aus physikalischen Gesichtspunkten, dass wir selbst überhaupt existieren auf diesem Planeten Erde? Aber diese Frage schauen wir uns in der nächsten Folge zusammen an. Wenn euch Glauben, Denken gefallen hat, dann liked uns gerne wieder und schickt uns gerne E-Mails mit Rückfragen und verlinkt uns.